Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 5. April. Heute geht's bei uns ums Fliegen in allen möglichen Varianten.
Ich meine, eine Drohne hat eine Kamera, damit kann man immer Missbrauch machen. Ich glaube, das können wir nicht vollfinden. Was aber sicher kommen muss und wird, es muss eine Registrierung und eine Identifikation erfolgen.
Über unseren Köpfen fliegen hierzulande bereits rund 100.000 Drohnen. Eine nationale Studie fordert nun strengere Regulierungsmaßnahmen. Dann...
Wir haben das Gefühl, es steht eigentlich nicht so gut um den Moment. Man redet immer eher von der Vergangenheit oder auch sehr viel von der düsteren Zukunft, aber nicht unbedingt von dem Moment.
Ja, im neuen Stück von Ariane Koch erhält er nun die zentrale Rolle, der Moment. Denn nie erleben wir diesen intensiver als in der Ekstase. Und genau so heißt denn auch Kochs neues Stück. Und
ein Stäubchen Materie verändert unser Bewusstsein. Und das ist das ganz Einzigartige.
Vor 75 Jahren erlebte Albert Hofmann als erster die bewusstseinserweiternde Wirkung von LSD. In unserer Rubrik Zeitsprung nehmen wir euch heute mit auf einen Trip hinter die Pforten der Wahrnehmung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Salim Staubli für uns recherchiert.
Unter dem Motto «Keine Steuergeschenke für Grosskonzerne» hat ein rot-grünes Komitee gestern ein kantonales Referendum lanciert. Mit dem Referendum soll erreicht werden, dass das Volk über die geplante Steuerrevision des Kantons mitbestimmen kann. Der Kanton Bern könne sich keine Steuergeschenke mehr leisten, betont das Komitee gegenüber den Medien. Mit den Senkungen der Unternehmenssteuer soll der Kanton Bern wettbewerbsfähiger gemacht werden. Das Referendumskomitee kritisiert jedoch, dass dadurch lediglich ein weiterer Abbau im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen begünstigt werde. Das Schweizerische Radio und Fernsehen prüft den Umzug seiner Radiostudios von Bern nach Zürich. Damit setzt das Unternehmen erste Maßnahmen seines geplanten Sparprogramms um. Die SRG will Radio, TV und Online-Inhalte künftig nur noch an ein und demselben Ort produzieren. Zunächst soll aber geprüft werden, ob die Maßnahme überhaupt den gewünschten Effekt bringt. Bislang deutet nichts auf einen damit verbundenen möglichen Stellenabbau hin. Das Staatssekretariat für Migration will den Aufenthaltsstatus von rund 3'200 Eritreer und Eritreerinnen aufheben. Das ergaben Recherchen der Sendung «Rundschau» des schweizerischen Fernsehens. Die Rückkehr nach Eritrea sei für alle zumutbar, schreibt das Staatssekretariat. Der Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge soll daher neu geprüft werden. Damit setzt die Behörde ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts um. Da noch keine Rücknahmeabkommen mit Eritrea zustande gekommen sind, kann vorläufig noch niemand ausgewiesen werden. Klar ist jedoch, dass die meisten der Betroffenen nicht freiwillig gehen werden. Linke Kreise sind entsetzt über die hohe Anzahl der Betroffenen. Laut der SP gibt es nach wie vor keine Beweise für eine verbesserte Menschenrechtssituation im diktatorisch regierten Land. Im afrikanischen Sierra Leone hat der Oppositionskandidat Julius Bio die entscheidende zweite Runde der Präsidentschaftswahl gewonnen. Wie die Wahlkommission mitteilte, bekam der Kandidat des Oppositionsbündnisses 52% der Stimmen. Damit musste sich sein Konkurrent Samura Kamara von der aktuellen Regierungspartei geschlagen geben. Bio wurde noch gestern Abend vereidigt. Der ehemalige Militärchef verspricht, gegen die vorherrschende Korruption zu kämpfen und die Wirtschaft anzukurbeln. Die gestrige Präsidentenwahl in Sierra Leone war die erste seit der verheerenden Ebola-Epidemie vor 4 Jahren, bei der fast 4'000 Menschen starben. Dem ehemaligen brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Das oberste Gericht Brasiliens hat grünes Licht gegeben für eine entsprechende Inhaftierung. Da Silva wurde bereits Ende Januar zu 12 Jahren Haft verurteilt. Da er jedoch Einsprache gegen das Urteil erhoben hat, zog sich das Verfahren in die Länge. Da Silva wird vorgeworfen, während seiner Amtszeit korrupt gehandelt zu haben. Trotz dem Schuldspruch will der 72-Jährige bei der kommenden Präsidentenwahl im Oktober erneut antreten. Bei einem festen Urteil gegen da Silva könnte die Justiz seine Kandidatur jedoch verbieten. Damit noch zum Wetter. Morgen Freitag wird es zunehmend sonniger. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen knapp über dem Gefrierpunkt. Am Nachmittag steigen sie jedoch auf bis zu 18 Grad an. Sonniges und warmes Wetter erwartet uns dann auch am Wochenende. Mit Föhntendenz klettert das Thermometer auf bis zu 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Fast 100'000 von ihnen schwirren mittlerweile über unseren Köpfen und jährlich werden in der Schweiz rund 20'000 weitere Drohnen verkauft. Die Frage, ob sich Drohnen in der zivilen Luftfahrt etablieren werden, hat sich also quasi von selber beantwortet. Eine Studie der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung will den Drohnen nun ganz genau auf die Finger oder besser gesagt auf die Rotorblätter schauen. Denn zivile Drohnen können beides sein, fliegende Helfer, aber auch fliegende Störenfriede. Michel Guillaume, Leiter des Aviatikzentrum Schweiz, hat die Studie über Drohnen durchgeführt und fordert darin eine strengere Regulierung. Salim Staubli hat mit dem Aviatik-Experten gesprochen und wollte von ihm wissen, ob denn bereits zu viele Drohnen über unseren Köpfen schwirrten.
Das ist eigentlich noch überschaubar, sind da vorwiegend Freizeitdrohnen. Und wenn Sie denken, diese Drohnen können nur ein paar Minuten in der Luft sein, weil sie mit einer elektrischen Batterie betrieben werden. Es ist zwar eine gigantische Zahl, viel mehr als wir Flugzeuge in der Schweiz haben, aber natürlich ist ihre Reichweite eigentlich beschränkt aufgrund der Größe und der Batterieleistung.
Drohnen werden derzeit vor allem für filmerische und fotografische Zwecke eingesetzt. So auch im Bauwesen, in der Landwirtschaft oder bei humanitären Einsätzen, wo sie als fliegende Helfer mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind. Das Potenzial von Drohnen wird also immer grösser und sie entwickeln sich in rasantem Tempo weiter. Bereits in wenigen Jahren werden sie nicht mehr nur filmen und fotografieren, sondern auch Gegenstände von A nach B fliegen. So beispielsweise Medikamente, Briefe oder gar ganze Pakete. Gerade im medizinischen Bereich können sie in Zukunft Leben retten, denn kein anderes technisches Verkehrsmittel kann so rasch und präzise landen wie die Drohne. Drohnen bergen aber auch Gefahren, so etwa wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht. Michel Guillaume warnt in seiner Studie davor, dass Drohnen künftig auch zu Spionagezwecken missbraucht werden könnten.
Ich meine, eine Drohne hat eine Kamera, damit kann man immer Missbrauch machen, ich glaube, das können wir nicht voll verhindern. Was aber sicher kommen muss und wird in Zukunft, das hat die Studie auch klarisiert, es muss eine Registrierung und eine Identifikation erfolgen. Das heißt, wenn Missbrauch da liegt, muss die Polizei beispielsweise feststellen, was Sache ist.
Eine Gefahr stellen die Drohnen auch in der Luft selbst dar. Am Schweizer Himmel fliegen mittlerweile rund 100'000 Drohnen. Da sie immer zahlreicher und grösser werden, können Kollisionen künftig nicht mehr ausgeschlossen werden. Eine Gefahr, die auch für die bemannte Luftfahrt besteht. Deshalb soll nun das erste nationale Luftverkehrsmanagement für Drohnen entstehen. Das haben die Schweizer Flugsicherungen SkyGuide und AirMap bekannt gegeben.
Das muss man sich so vorstellen, dass man sich in einer Datenbank registriert, dann den ganzen Flugplan aufgeben und wenn es einen Konflikt gibt mit der bemannten Luftfahrt, die wir heute kennen, dann nachher kann man dort in das System das Ganze managen. Das heißt, dem Operateur zurückmelden beispielsweise, jetzt darfst du nicht fliegen, jetzt sollst du nicht fliegen. Das kann man so klären und Ordnung schaffen in diesem Luftraum.
Michel Guillaume fordert in seiner Studie über Drohnen, dass ein transparenter Regulierungsrahmen geschaffen wird. Dazu gehören etwa gesetzliche Grundlagen, wenn es um den Schutz der Privatsphäre oder um die Sicherheit in der Luft geht. Guillaume ist davon überzeugt, dass Drohnen unser Leben grundlegend verändern werden.
Als wir begonnen haben, hat man gesagt, sind Drohnen noch eine Herausforderung. Heute muss ich sagen, ich glaube, Drohnen kommen. Drohnen werden unser Leben verändern. Technologie ist da. Es braucht sicher mehr Zeit, als alle träumen. Was man auch sagen kann, es wird nicht 100.000 Drohnen über den Köpfen schwirren, sondern es wird ganz gezielt die Anwendung geben, wo man klar effizienter sein wird, wo man das besser nutzen kann, als was man heute mit anderen Dingen macht.
Sagt Michel Guillaume, er ist Leiter und Experte im Zentrum für Aviatik Schweiz. Den Link zur ausführlichen Studie über Drohnen gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Später in dieser Sendung machen wir uns auf in eine andere Dimension. Die bewusstseinserweiternde Droge LSD feiert ihren 75. Geburtstag. Ausgiebig damit experimentiert haben auch diese Herren hier, die Beatles, hier zu hören mit, wie könnte es anders sein, Lucy in the Sky with Diamonds.
A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes.
Rabe Info.
Kultur. Wo haben in unserem Leben noch ekstatische Momente Platz? Also Momente der völligen Selbstvergessenheit. Diese und andere Fragen ergründet die Freie Theatergruppe GKW in ihrem neuen Stück «Ekstase». Ein mehrsprachiges Ensemble aus Performerinnen und Musikern unternimmt darin eine Exkursion in die Ekstase. Wo lässt sich diese finden? Warum herrscht in unserer Gesellschaft zwar eine große Sehnsucht danach und trotzdem wird sie so wenig gelebt? Und welcher Stellenwert hat bei den ganzen Gedanken an Zukunft und Vergangenheit eigentlich der Moment? Der Moment, der friste ein Mauerblümchen-Dasein, sagt die 29-jährige Basler Autorin Ariane Koch. Sie ist Teil der freien Theatergruppe GKW, welche am Wochenende das Stück «Ekstase im Toschu» zeigt.
Wir hatten das Gefühl, es steht eigentlich nicht so gut um den Moment. Und wir hatten das Gefühl, eigentlich ist er auch ein bisschen abwesend, der Moment. Man redet immer eher von der Vergangenheit oder auch sehr viel von der düsteren Zukunft, aber nicht unbedingt von dem Moment. Und wir haben uns gefragt, wo kommt das her? Hat es etwas zu tun mit unserer westlichen Kultur? Hat es auch etwas zu tun mit dem Protestantismus unserer Kultur? Und ich würde sagen, dass der Protestantismus vielleicht Christentum allgemein doch auch etwas ist, wo man doch auch immer wieder sich so anbindet an der Welt und irgendwie an ein Jenseits denkt oder an eine Zukunft denkt und sehr wenig eigentlich verschwenderisch auch ist mit dem Moment.
Wir verweigern das Schlafen, aber fallen nicht um. Wir sind im Zeitalter des Joggings angelangt.
Ich glaube eben, dass eine große Sehnsucht danach besteht, also dass es irgendwie wichtig ist für die Menschen oder die Gesellschaft auch immer wieder herauszukommen aus dem, wo sie sich gerade sind, aus so etwas wie einer gefühlten auch Gleichförmigkeit. Und wir sind ja auch leben ja auch in einer Kultur, wo man sich irgendwie auch sehr fürchtet vor einem gleichförmigen Alltag.
We're shaking things up
to. Es gibt doch so etwas wie eine Sehnsucht nach der Ekstase. Einerseits, also Ekstase auch im Sinn von einem irgendwie Ausbruch oder Unterbruch immer wieder des eigenen Lebens oder auch aus einer politischen Situation oder ein Ohnmachtsmoment oder eine Synkope und dass das eigentlich auch Ekstase sein könnte. Also es gibt so wie diese Sehnsucht. Und andererseits fanden wir es auch immer wieder interessant, gar nicht davon auszugehen, dass Ekstase etwas ist, was jetzt nur unbedingt irgendwie Party und Drogen und Sex sein muss, sondern auch etwas Ruhigeres sein könnte. Also auch, dass auch Ekstase gar nicht unbedingt im klischierten Sinne stattfinden muss, sondern auch eben einfach diesen Unterbruch sein könnte.
I keep my word, which I've been proclaiming since appearing on this earth. I keep my word because I'm a man of position and power. I have 1,000 cars and 2,000 skyscrapers whose glass facades sparkle in the sunlight.
I keep my word because I'm a man of position and power.
Von Jesus können wir lernen! Lernen!
Ich hatte auch selber das Gefühl, es gibt Gefahr in der Ekstase, also wo zum Beispiel in religiöser oder auch politischer Rede eine große Verbundenheit mit dem Moment oder auch einer Gemeinschaft mit dem Moment entsteht, dass da eigentlich auch immer Ideologie nicht weit entfernt ist.
Ich zähle bis fünf, dann schieße ich. Wir sterben, aber es gibt Schlimmeres.
Was versetzt dich persönlich in Ekstase?
Ich würde sagen, Gin und Schlafentzug und sicher auch gute Literatur.
Ariane Koch von der Freien Theatergruppe GKW. Das Stück «Ekstase» wird von Freitag bis Sonntag im Toschu-Theater der Reitschule aufgeführt. Alle weiteren Infos zum Stück inklusive Trailer gibt es auf unserer Webseite.
Radio-Info. Zeitsprung.
75 Jahre ist es her, da sei es zu ihm gekommen. Albert Hofmann sah sich nie als Erfinder der bewusstseinserweiterten Substanz LSD. Er sei nur durch eine wunderbare Fügung zu derjenigen Person geworden, die als erste Lysergsäure-Diethylamid synthetisierte. Eigentlich war Hofmann auf der Suche nach einem Medikament fürs Herz gewesen. Dabei gelangte eine kleine Dosis des Stoffes in den Blutkreislauf des Chemikers, womöglich über Tröpfchenspuren auf seiner Haut. Nach rund 30 Minuten trat die Wirkung ein. Albert Hofmann erlebte den ersten LSD-Trip, welchen er im Nachhinein als wunderbares Erlebnis beschrieb. In unserer Rubrik «Zeitsprung» begibt sich Katrin Hiss zum 75. Geburtstag von LSD auf Spurensuche.
Beim LSD-Erlebnis gerät man plötzlich in eine andere Wirklichkeit. Man erlebt eine vollkommen andere Wirklichkeit, die einem so real und vielleicht noch wirklicher erscheint als die gewöhnliche Alltagswirklichkeit. Und bis dahin hatte ich immer geglaubt, es gibt nur eine Wirklichkeit, die Alltagswirklichkeit. Und plötzlich erlebt ich nur eine andere Wirklichkeit.
Als bewusstseinserweiternde Substanz wird LSD oft bezeichnet. Der Basler Chemiker Albert Hofmann war der Erste, welcher die Wirkung des Lysergsäure-Diethylamid erlebte. In den 1930er Jahren begann Hofmann, die medizinischen Eigenschaften des Mutterkorns zu erforschen. Mutterkorn, das ist ein schwarzer Pilz, welcher vornehmlich Roggen befällt. Nachdem erste Tests erfolglos verliefen, archivierte er seine Forschungsergebnisse. Einige Jahre später, Hofmann konnte nie wirklich erklären, warum, wandte er sich aber erneut dem Stoff zu. Ein Stoff, welcher schon in einer Dosis von wenigen Mikrogramm eine tiefgreifende Veränderung des Bewusstseins hervorruft. Am 16. April 1943 stellte Hofmann im Labor noch einmal eine Portion LSD her. Er habe äußerst sauber gearbeitet, berichtet er in einem Dokumentarfilm des ZDFs zu seinem 100. Geburtstag. Trotzdem sei er wohl mit einer kleinen Dosis der Substanz in Berührung gekommen.
Ich hatte dann ein wunderbares Erlebnis, aber ich wusste nicht, woher das kam. Alles, was ich dachte, war bildlich da. Es war wunderschön. Ich habe mich hingelegt zu Hause. Ich war am Nachmittag, als ich nach Hause gegangen bin. Und dann ist das langsam wieder abgeklungen. Dieses merkwürdige Bildersehen und das Beglückende.
Der Forscher Hofmann wollte genauer wissen, was an diesem sonnigen Freitagnachmittag mit ihm geschehen war. Und so beschloss er, nach dem Wochenende einen Selbstversuch zu machen. Dabei wählte er vorsichtshalber eine sehr schwache Dosierung. Doch das LSD, welches er dann einnahm, wirkte viel stärker als alles, was der Wissenschaft bis anhin bekannt war. In seinem Buch «LSD, mein Sorgenkind» schreibt Hofmann:
«Ich konnte nur noch mit größter Anstrengung verständlich sprechen und bat meine Laborantin, die über den Selbstversuch orientiert war, mich nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht mehr vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren.»
Zu Hause angelangt, konnte sich Hofmann kaum noch auf den Beinen halten. Er litt unter Schwindel- und Ohnmachtsgefühlen. Alles im Raum begann sich zu drehen. Die vertrauten Gegenstände nahmen groteske und meist bedrohliche Formen an.
Aber schlimmer als diese Verwandlungen der Außenwelt ins Groteske waren die Veränderungen, die ich in mir selbst, an meinem inneren Wesen spürte. Alle Anstrengungen meines Willens, den Zerfall der äußeren Welt und die Auflösung meines Ichs aufzuhalten, schienen vergeblich.
Genauso wie Albert Hofmann am Freitag einen ersten, wunderbaren LSD-Trip erlebte, war er also auch der erste Mensch, welcher auf einen Horrortrip geschickt wurde. Die ersten paar Stunden seien geprägt gewesen von Angstgefühlen, die Welt war aus den Fugen, die eigene Identität scheinbar aufgelöst. Erst im Verlaufe der Nacht, als die Dosis langsam abklang, konnte sich Hofmann der schönen Seite des bewusstseinsveränderten Zustandes hingeben. Diese beschreibt der Hirnforscher Professor Franz Vollenweider von der Universität Zürich folgendermaßen:
Ein guter Trip ist eigentlich eine Ich-Auflösung, die stetig vorangeht. Man verschmilzt mit der Umgebung, man gibt die Kontrolle auf, aber man kann das genießen. Man fühlt sich eingebettet, eins. Und dabei erlebt man auch ein Glücksgefühl. Und Raum und Zeit werden aufgegeben, das ist eine persönliche Anschauung. Und man fließt mit dem Erleben. Man ist das Erleben selbst. Das ist diese ozeanische Selbstentgrenzung.
Generationen an Künstlerinnen und Musiker versuchten sich darin, die Erlebniswelt wiederzugeben, welche einem das LSD eröffnet. Es wurde zum Antrieb der Hippie-Bewegung, bevor es 1966 verboten wurde, wohl auch aufgrund der Auswirkungen, die LSD auf die bewegte Jugend hatte. Albert Hofmann selbst beschrieb 1993 in der SRF-Sendung «Das Sonntagsinterview», dass LSD die Konsumierenden in die Kindheit versetze.
Dass man noch die Welt ganz emotional offen erlebt. Dass man nicht mit dem Verstand, mit dem Verstand dahinter geht, sondern offenen Sinnes, also dass man das Gefühl der Natur so erlebt, dass man das Gefühl hat, man sei ein Teil von der Natur. Dass man vollkommen einbezogen ist. Und in dem Moment hat man auch das Gefühl, man hat jetzt die Welt gesehen, wie sie wirklich ist. Nämlich wunderbar und wunderschön. Und das gibt ein ungeheures Glücksgefühl.
Rückblickend war Albert Hofmann überzeugt, dass die Entdeckung des Lysergsäure-Diethylamid kein Zufall war. Bei einem Symposium in Basel zu seinem 100. Geburtstag sagte er:
Das LSD ist irgendwie zu mir gekommen. Das LSD hat nämlich gedacht, ich muss mich melden. Und es hat sich gemeldet bei mir. Ich weiß nicht, auf welche Weise.
Im Jahre 2008 ging Albert Hofmann auf seinen letzten Trip. Er starb im Kreise seiner Familie im Alter von 102 Jahren. Bis zum Schluss war er auf keine Sehhilfe angewiesen. Ein Umstand, welcher er unter anderem der Wirkung des LSD zuschrieb.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Donnerstag, den 5. April. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Freitag, dann mit einem Beitrag zum Schweizer Waffenrecht und zu Ocean Care bzw. zum Walfang. Beigetragen zu dieser Sendung haben Kathrin Hiss und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.